darf Sie alle herzlich begrüßen zum Gottesdienst heute Morgen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Wir wollen auch diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt die Werke seiner Hände. Der Herr sei mit euch. Es wäre jetzt dran, die Kinder zum Kindergottesdienst zu schicken. Das geht heute nicht. Wahrscheinlich haben die sich was anderes vereinbart. Prima so. Deshalb fahren wir in unserem Gottesdienst normalerweise gleich fort, indem ich Ihnen zunächst sage, dass wir gleich den Klingelbeutel einsammeln. Der ist bestimmt im Monat Mai für die Konfirmandenarbeit in unserer Gemeinde. Nächste Woche Konfirmation. Die Ausgangskollekte ist bestimmt für die Vereins Evangelische Mission, sage ich jetzt nur an, für die Klima- und Umweltschutzarbeit. Mehr sage ich nachher dazu, so dass Sie wissen, worum es geht. Als erstes gemeinsames Lied wollen wir singen, Lied 501. Das Lied dürfte bekannt sein und wir singen es recht selten. Wie lieblich ist der Mai? Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass nicht immer Mai ist, aber jetzt wohl. Also 501, die Strophen 1 bis 4. Währenddessen sammeln wir den Klingelbeutel ein.
Thank you.
lassen Sie uns gemeinsam sprechen, eine Nachdichtung zu Psalm 118 unter der Nummer 781 zu finden. Und wenn Sie es aufgeschlagen haben, werden Sie sehen, dass anders als bei den meisten Psalmen hier nichts Eingerücktes zu sehen ist. Das heißt dann eben, wir sprechen alles gemeinsam. 781. Gott, Heiliger Geist, namenlos wird unsere Freude sein über den Tag, den du machst. Denn geistverlassen und leer sind die Tage, die wir mit nichtigen Plänen füllen. Namenlos wird unsere Freude sein, wenn du wie ein Blitz oder sanft unsere trüben Tage erleuchtest. Denn geschäftig und geistlos ziehen wir vorbei an den sichtbaren Zeichen der Hoffnung. Namenlos wird unsere Freude sein, wenn du wieder mit Brausen das alte Haus der Kirche besuchst und uns mit neuer Sprache begabst und unsere kalten Herzen entzündest wie Fackeln am Abend vor der Revolte. Komm, Heiliger Geist, unverhoffter Schöpfer, beschere uns Fantasie für den Menschen und die fantastische Gabe, deine Schöpfung zu schützen vor dem Terror und Schmutz unserer Habgier. Kommst du endlich, wollen wir ein Fest anrichten, das selbst aus versteinerten Metropolen unser Gesang das Leben schlägt und wiedergeboren wird die Freude am Fest erneuerter Liebe. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Lieber himmlischer dreieiniger Gott, das möchten wir können, dich recht loben, dir die Ehre geben, nicht nur hier, wo wir beisammen sind, sondern auch im Alltag, da, wo wir dich oft vergessen. Aber es steht uns schlecht, dann den Mund zu voll zu nehmen, denn allzu oft werden unsere Worte durch unsere Taten widerlegt. Vergib, dass wir dich so wenig ehren, statt dass die Menschen aus unseren Worten und Werken deine Kraft und Liebe hören und spüren. Lass uns heute neu in deine Nachfolge treten. Hilf uns durch dein Wort, dass wir uns vor dir neu unseres Lebens freuen, mit einer ansteckenden Freude, sodass es nicht verborgen bleibt, was das Geheimnis unseres Lebens ist, deine Gnade, die uns trägt, deine Vergebung, die uns befreit, dein Sieg, der unsere Angst überwindet. Amen.
Der Lesungstext für den heutigen Sonntag steht im Buch Jesaja, im 42. Kapitel, die Verse 1 bis 8. Der Knecht Gottes, das Licht der Welt. Siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Odem gibt und den Geist denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues. Ehe denn es aufgeht, lasse ich's euch hören. Halleluja.
Gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,
des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, abgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Lassen Sie uns singen aus dem Lied 622, die Strophen 1 bis 4.
Thank you.
Lied vielleicht, aber dieser alte Genfer Psalter ist eine Melodie seit 500 Jahren ungefähr schon und verbindet viele auf der gesamten Welt und ist natürlich für uns etwas fremd. Aber ich finde wunderbare Nachdichtungen eben auch in diesem Fall vom Psalm 89. Die vierte Strophe, die wir gerade am Schluss gesungen haben, werden Sie nachher noch merken, spielt auch für die Predigt eine große Rolle. Darum habe ich auch dieses Lied ausgewählt. Heute komme ich zum letzten Teil meiner kleinen Predigtreihe zum Buch Rut. Vierte Predigt. In den ersten drei Kapiteln, denen auch die ersten drei Predigten zugrunde lagen, haben wir gehört, wie Noomi zusammen mit ihrem Mann Elimelech und ihren beiden Söhnen aus der Heimat Bethlehem wegen einer Hungersnot fortziehen muss. In der Fremde in Moab sterben Mann und Söhne. Eine Schwiegertochter, Ruth, zieht mit Noomi zurück nach Bethlehem. Dort erfährt Ruth beim Sammeln auf den Feldern des Boas dessen Gunst und Noomi beschließt, also die Schwiegermutter, sie beschließt, dass Ruth den Boas um Heirat bitten soll, weil er der Löser sei, denn er sei mit ihnen verwandt und habe deshalb die Möglichkeit, ihm zu helfen. Es kommt zu einer nächtlichen Begegnung zwischen Boas und Ruth auf der Tenne. Boas verspricht ihr, sie zu lösen, wenn es nicht ein anderer, der näher als Boas mit Ruth und Noomi verwandt ist, es tun wollte. Das ist das, was bisher in den ersten drei Kapiteln geschehen ist. Und in den Predigten bisher haben wir wahrgenommen, dass eine Frage das gesamte Buch durchzieht. Und die Frage lautet, wie handelt Gott eigentlich? Wie zeigt er der Noomi, dass ihre Zweifel, dass ihr Nichtverstehen dessen, was in ihrem Leben an Leid geschehen ist, nicht alles ist? Elimelech, so der Name ihres Mannes, heißt übersetzt, mein Gott ist König. Und letztlich ist das die Frage von Noomi, stimmt das denn auch? Immerhin kann man sagen, dass aus der verbitterten Noomi, so hat sie sich nennen lassen, als sie zurückkam, wieder die Planende geworden ist. Und ihr Plan scheint ja auch Früchte zu tragen. Als Ruth nach der Nacht bei Boas zu Noomi zurückkehrt, da bringt sie ihrer Schwiegermutter eine Menge Getreide mit, als Zeichen des Boas, als Zeichen von oben. Und Noomi sagt am Ende des dritten Kapitels zu Ruth, warte nun ab, meine Tochter, bis du erfährst, wo es hinaus will, denn der Mann wird nicht ruhen. Er bringe es denn heute zu Ende. Und Noomi hat recht, Boas handelt wirklich sofort. Ich lese jetzt die ersten Verse des vierten Kapitels aus der neuen Genfer Übersetzung. Boas war inzwischen zum Versammlungsplatz beim Stadttor gegangen und hatte sich dort hingesetzt. Da ging der andere Löser vorbei, von dem Boas gesprochen hatte. Boas forderte ihn auf, komm doch rüber und setz dich zu mir. Der Mann kam und setzte sich. Dann holte Boas 10 der führenden Männer von Bethlehem und forderte auch sie auf, sich zu setzen. Das taten sie. Und Boas sagte zu dem anderen Löser, wie du weißt, ist Noomi aus dem Land Moab zurückgekehrt. Nun will sie das Feld verkaufen, das unserem Verwandten Elimelech gehört. Ich wollte dich darauf aufmerksam machen und dir vorschlagen, es zu erwerben. Die hier versammelten führenden Männer von Bethlehem und alle anderen Anwesenden sollen den Kauf bezeugen. Bitte überleg dir, ob du es erwerben willst, damit es im Besitz unserer Sippe bleibt. Du hast das Vorkaufsrecht und ich bin erst nach dir an der Reihe. Der Verwandte antwortete, ich will das Fell kaufen. Früher Morgen setzt sich also Boas ins Stadttor von Bethlehem. Das wird bei Tagesanbruch geöffnet, damit die Bewohner aus Bethlehem durch das Tor nach draußen gehen können, um auf den Feldern außerhalb des Ortes zu arbeiten. Das Tor damals in Israel ein Durchgang, aber auch der Platz, an dem Recht gesprochen wurde, an dem Verhandlungen stattfanden. Darum sitzt Boas schon früh morgens am Tor und wartet, bis eben der Löser, der andere Typ, vorbeigeht. Und als er vorbeigeht,
fordert Boas ihn auf zu setzen, sich auf ihn sich, dass er sich setzen möge. Und damit ist klar, es geht um irgendeine Art von Verhandlung. Den Namen dieses Mannes erfahren wir übrigens im Buch Ruth nicht. Man wird sagen können, er heißt Herr so und so. Also er wird nicht mit Namen genannt. Nennen wir ihn also auch so Herr so und so. Schnell sind 10 Älteste gefunden. Das ist nötig, weil man braucht 10 Leute, die das bezeugen, dass sozusagen die Sache dann gilt. Wahrscheinlich Vorsteher der angesehensten Familien dort, jemand aus dem Ort. Und los geht's. Wir, als Leser des Textes, wir wissen ja über alles Bescheid, wir wissen, warum Boas dort im Tor sitzt. Das heißt, wir wissen mehr als der Löser oder als der Herr so und so und auch als die anderen natürlich. Und vielleicht sind wir auch gespannt, wie der Boas die Sache anpackt. Und vielleicht sind wir überrascht, denn Boas fängt nicht an, von Ruth zu erzählen. Nein, er erzählt von einem Stück Land, das der Naomi noch gehört, das jetzt in den Besitz des Lösers übergehen kann. Von diesem Stück Land haben wir vorher noch nichts gehört. Vermutlich war das ein Stück Feld, ein Acker, das in der Zeit der Abwesenheit von Naomi von anderen beackert worden war, der aber nie in den Besitz anderer übergegangen war. Es bestand ja immer noch die Aussicht, dass sie zurückkehren. Naomi oder Elimelech oder Kinder von denen. Nun ist Naomi mit ihrer Schwiegertochter zurückgekehrt. Naomi ist zu alt, um den Acker zu bewirtschaften. Wahrscheinlich kann auch Ruth das nicht. Eine alte Witwe, eine junge Nicht-Israelitin. Die Arbeit damals auf den Feldern war natürlich auch etwas schwerer. Trecker hatten sie ja noch nicht. Alles geschah per Hand. Jetzt, wo Naomi wieder zurück ist, ist sie eben diejenige, die Geld für den Acker bekommen kann. Allerdings nicht an irgendwen, denn es galt die Grundregel, dass das Eigentum, dass der Besitz in den Händen der Sippe, der Familie irgendwie bleiben soll, also nicht an irgendwen zu verkaufen. Das hatte verschiedene Gründe. Es soll zum einen im Besitz der Sippe bleiben, die trägt Verantwortung für alle Glieder. Ein Hinweis darauf, dass letztlich Gott selber Eigentümer des Landes ist, der es seinem Volk eben nur zur Nutzung gibt. Und zum Zweiten ist es immerhin ein Schutz. Denn wenn bei einer Notlage ein Verwandter kaufen muss, wird er die Notlage dessen, der verkaufen muss, vielleicht nicht so schnell ausnutzen. Also auch ein Recht, was dem Schwachen helfen soll. Das geht nicht immer auf Kosten desjenigen, der das Land kauft. Und das merkt auch er so und so und sagt, vielleicht bei sich selber, die alte Frau wird bald sterben. Noch muss ich die Erträge vom Land ihr vielleicht zahlen, aber auf Dauer zahlt es sich aus, wenn ich das Land übernehme. Und dann sagt zu Boas, kaufe. Jetzt wird die Geschichte spannend. Sollte Boas etwa bei der Ruth nicht zum Zuge kommen, sollte jetzt der Herr so und so die Ruth heiraten können? Und wer ist eigentlich dieser Herr ohne Namen? Hatte Boas das geplant, dass es so vor sich ging? Oder ist er jetzt überrascht? Ich lese die nächsten Verse. Boas erwiderte, wenn du das Feld von Naomi kaufst, musst du auch die Moabiterin Ruth, die Witwe Machlons, zur Frau nehmen, um mit ihr einen Sohn zu zeugen. Er wird dann das Feld erben, damit der Name des Verstorbenen in seinem Besitz weiterlebt. Da sagte der andere Löser, wenn das so ist, dann kann ich das Feld nicht kaufen. Sonst schmälert der Kauf mit all seinen Verpflichtungen nur das Erbe, das ich an meine eigenen Kinder weitergeben kann. Ja, löse du das mal an meiner Stelle aus, ich kann das nicht. Damals bestätigte man in Israel eine Auslösung oder ein Tauschgeschäft, in dem der eine seine Sandalen auszog und sie dem anderen reichte. Dadurch wurde der Handel rechtskräftig. Als nun der andere Löser zu Boas sagte, kaufe das Feld für dich, zog er seine Sandale aus. Da sagte Boas zu den führenden Männern und zu dem gesamten versammelten Volk, ihr seid heute Zeugen, dass ich alles, was Elimelech und seinen Söhnen Kiljon und Machlon gehörte, von Naomi gekauft habe. Dadurch habe ich mich auch verpflichtet, Machlons Witwe, die Moabiterin Ruth, zu heiraten, damit der Name des Verstorbenen auf seinem Erbbesitz weiterlebt. Machlons Name soll in seiner Sippe und in seiner Stadt nicht vergessen werden, dafür seid ihr heute Zeugen. Die führenden Männer und alle anderen Leute am Stadttor bekräftigten, ja, wir sind Zeugen.
Möge der Herr die Frau, die jetzt in dein Haus kommt, so fruchtbar machen wie Rahel und Lea, die zusammen das Volk Israel begründet haben. Mögest du in Ephrata Reichtum und Einfluss erlangen. Dein Name soll berühmt werden in Bethlehem. Durch die Nachkommen, die der Herr dir durch diese junge Frau schenken wird, soll deine Familie so bedeutend werden wie die Familie von Peres, dem Sohn Tamars und Judas. Die Geschichte geht also gut aus. Boas bekommt Ruth und Ruth bekommt Boas. Nicht der Herr so und so. Das ist wohl gut so, denn das, was er getan hat, zeigt doch, dass er nicht gerade besonders uneigennützig handeln wollte. Ein Land ohne irgendeine Belastung, da geht das Lösen leicht. Ja, ich will es kaufen. Wenn das Ja-Sagen so leicht ist, ist es eigentlich keine Entscheidung. Boas, so erkennen wir jetzt, hatte wohl ganz bewusst so eingesetzt. Recht clever. Vielleicht würde man sogar sagen, ein Filou, dieser Typ. Vielleicht kannte er auch den Herrn so und so etwas, wer weiß. Eines wird bei ihm deutlich, er will das Land haben, der Herr so und so, aber ohne Bezug zu den Menschen. Das Land ja, aber ohne soziale Verpflichtung. Besitz, um ihn zu haben. Boas erklärt nämlich, welche Zusammenhänge das Lösen des Landes mit sich bringt. Wer das Land löst, muss auch Ruth nehmen, sie bei sich aufnehmen. Das heißt übrigens nicht unbedingt, dass der andere sie auch heiraten muss, aber er muss auf jeden Fall sie ernähren, sie das Haus aufnehmen. Wahrscheinlich muss er sogar einem seiner Söhne den Namen der Familie des Elimelech geben. Das weiß man nicht mehr so ganz genau. Jedenfalls bringt das Recht des Landes auch eine Pflicht mit sich. Herr Sohn, du lehnt ab. Nein, ich will es nicht. Sonst schädige ich meinen Erbbesitz. Ich will nicht hinten anstehen. Herr So-und-so will nicht seinen Namen verleugnen, er will nicht für den Namen eines anderen einstehen. Er will seinen Namen, sein Gesicht wahren. Boas hingegen ist bereit, seinen eigenen Namen zurückzusetzen und zunächst die fremde Moabiterin, die aussterbende Elimelech-Familie, voranzustellen. Boas, der seinen eigenen Namen reingibt, behält ihn und den von Herrn So-und-so kennen wir gar nicht. Woran liegt es denn, dass die beiden so unterschiedlich handeln? Der Hauptunterschied liegt nach meiner Ansicht darin, dass für Herrn So und So das Land, also etwas, im Vordergrund steht, für Boas aber Ruth, also jemand. Den Menschen an die erste Stelle zu setzen, den Menschen wichtiger zu nehmen als das Eigentum, die Sache, das tut Boas. Und wer den Menschen wichtiger nimmt als das, was er hat, der wird so handeln wie Boas. Wir alle haben sehr viel, jeder und jede von uns. Und das, was wir haben, ist uns wichtig. Und der Spruch, hast du was, dann bist du was, der ist uns allen irgendwie auch verinnerlicht. Aber er gilt ja nur vordergründig. So stehen die beiden sich gegenüber, Herr So und So und Boas. Und wer von den beiden uns ein Vorbild sein sollte, ist, glaube ich, keine Frage. Boas bekommt Ruth und Ruth bekommt Boas. Das bestätigen die Zeugen, das bestätigt auch der Löser, der sein Recht jetzt gleichsam abtritt, indem er einen Schuh auszieht. Ein Ziel der Geschichte ist jetzt erreicht, Ruth ist Israelitin geworden, ist in das Volk Gottes hineingekommen, ist als Heidin in den Bund Gottes aufgenommen worden. Was noch fehlt in dieser Geschichte, wir ahnen es aber schon, ist doch ein Kind. Wer jetzt darauf wartet, wartet zu Recht. Ich lese die letzten Verse aus dem Buch Ruth. So nahm Boas Ruth zur Frau, er schlief mit ihr und der Herr ließ sie schwanger werden, sie brachte einen Sohn zur Welt. Die Frauen von Bethlehem sagten zu Noomi, gepriesen sei der Herr, er hat dir heute einen Erben geschenkt, der für dich sorgen wird. Möge sein Name in ganz Israel berühmt werden. Er wird deinen Lebensmut zurückgeben und sich im Alter um dich kümmern. Denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Sie ist für dich mehr wert als 7 Söhne. Noomi nahm den Jungen auf ihren Schoß und kümmerte sich wie eine Mutter um ihn. Ihre Nachbarinnen riefen, Noomi hat einen Sohn bekommen. Sie gaben ihm den Namen Obed. Obed war der Vater Isais
und Isai war der Vater von König David. Und dies ist das Verzeichen der Nachkommen von Peres. Peres war der Vater von Hezron, Hezron war der Vater von Ram, Ram war der Vater von Aminadab, Aminadab war der Vater von Nachschon, Nachschon war der Vater von Salmon, Salmon war der Vater von Boas, Boas war der Vater von Obed, Obed war der Vater von Isai und Isai war der Vater von David. Ruth bekommt ein Kind, gebiert einen Sohn, der Obed genannt wird. Obed, das ist auch ein sprechender Name, es heißt übersetzt der Knecht. Aber das ist auf den ersten Blick vielleicht merkwürdig, auf den zweiten Blick da etwas weniger. Zweimal sagen die Frauen zu Naomi, Naomi ist dein Sohn geboren. Naomi, nicht Ruth. Naomi, die alte Frau, die zu alt ist, um Kinder zu bekommen, das sagt sie im ersten Kapitel zu Ruth. Naomi war ohne Hoffnung gewesen, ohne Zukunft. Sie war eigentlich, so kann man das sagen, in doppelter Hinsicht tot gewesen. Einmal aus ihrer eigenen Sicht, sie hatte keine Kinder, in denen sie weiterleben konnte. Die damalige Vorstellung war ja sehr stark. Und zum anderen, es hatte ihr den Lebensmut geraubt. Verbitterte wollte sie genannt werden. Im Verlauf unserer gesamten Geschichte kehren ihre Lebensgeister zurück. Sie gewinnt wieder Hoffnung, Hoffnung für Ruth und wohl auch für sich selber. Das Kind, was die Ruth jetzt bekommt, ist Naomis Kind. Wenn man sozusagen über die Blutlinie denkt, natürlich nicht. Schwiegertochter. Aber das Kind ist auch Naomis Zukunft. Mein Gott ist König. Das war für Naomi eine große Anfechtung gewesen. Denn davon hatte sie nichts mehr gesehen. Das Wort Gott, helfender Gott, das ging ihr kaum noch über die Lippen. Aber jetzt sehen wir in dieser Geschichte jedenfalls mit allen anderen, dass der Name Elimelechs weiter gilt. Ja, mein Gott ist König, er hält die Welt in seiner Hand, er lenkt die Geschicke. Übrigens interessant, wie die Wege der Menschen und Gott zusammengesagt werden. In Kapitel 2 hatte Naomi über Boas gesagt, gesegnet sei er vom Herrn. In Kapitel 3 hatte Boas zu Ruth gesagt, gesegnet seist du vom Herrn. Und jetzt sagen die Frauen zu Naomi, gesegnet sei der Herr. Ein Lob Gottes, was die menschlichen Handlungen, das Handeln des Boas und das Handeln Ruths mit dem Handeln Gottes zusammenschließen. Gott handelt durch Menschen, oft nicht erkannt, oft sehr verborgen, aber er tut es. Und das Ende des Buches Ruth zeigt an, dass das Leben siegt und nicht der Tod. Drei Dinge sind mir ganz wichtig geworden im Buch Ruth. Erstens, die Frauen haben eine ganz besondere Rolle, eine ganz gewichtige Rolle. Um sie dreht es sich vor allem. Sie gehen alleine zurück, sie bestimmen auch den Gang der Dinge. In der Bibel ist sonst meistens von Männern die Rede. Männer machen Geschichte. Hier machen sie Frauen. In der Kirche sind oft mehr Frauen als Männer zu finden. Da finde ich es gut, wenn uns in dieser Geschichte die Frauen wichtig werden können und dass wir Männer gerade von den Frauen viel lernen können. Wie die Geschichte übrigens weitergegangen ist, wissen wir nicht. Aber ich glaube schon, dass Boas viel von Ruth und von Naomi gelernt hat. Eine zweite Sache. Das Buch Ruth erzählt uns den Weg einer Heidin ins Volk Israel. Erzählt uns, wie schon zur Zeit des Alten Testaments Menschen von woanders her aufgenommen worden sind in den Bund Gottes. In der Geschichte der Kirche ist die Person Ruths oft als Vorbild für die Kirche ausgelegt worden. So geht der Weg der Heiden in das Volk, in den Bund Gottes. Diese Auslegung hat ihr Recht, weil sie uns deutlich machen kann, wir sind diejenigen, die dazugekommen sind zu Israel, die nicht von Anfang an dabei waren. Die uns zeigt, dass Israel immer dabei ist. Aber wenn wir das so sagen können, haben wir auch etwas dazu zu sagen. Das Leid Naomis, als Teil Israels, haben wir als Christen lange Zeit selber verursacht. Haben nicht gehört, haben das Klagen der Juden auch in unserem Lande nicht gehört. Ruth die Noomi in ihrem Unglück, in ihrem Leid ernst nimmt, die Noomi begleitet, die ihr hilft. Diesem Vorbild hat die Kirche oft nicht entsprochen. Ruth beschämt in dieser Hinsicht die Kirche. Wer die Aussage Ruths ernst nimmt, dein Gott ist mein Gott. Der Gott Israels ist auch der Gott, dem wir angehören. Wer in Ruth also ein Abbild von uns Heiden sieht, die in den Bund Gottes mit hineinkommen, der kann das nicht tun ohne Eingeständnis auch der Schuld, die wir als Kirche gegenüber dem Volk Israel auf uns geladen haben. Ruth ist uns ein Vorbild, weil sie Noomi beisteht, dann in den Bund hineingenommen wird. Und ein dritter mir ganz wichtiger Aspekt. Das Buch Ruth endet, wir haben es gerade gehört, mit einem Stammbaum. Der Stammbaum macht deutlich, in welcher Tradition Boas, Noomi und Ruth und Obed stehen. David ist der Enkel Obeds. Der König David, der einer der wichtigsten Figuren des Alten Testaments ist. Sie zeigt an, diese Person, dass Noomi tatsächlich Zukunft gehabt hat. Dass Gott durch lange Zeichen durch seinen Plan verwirklicht. Oft auf Umwegen, denken Sie an Sarah und Abraham, die in ganz hohem Alter ihr Kind bekamen, an den seltsamen Weg Jakobs. Der Weg Gottes ging nur selten ganz gerade. Und auch hier eben nicht. Wenn wir nochmal genau in den Text hineinsehen, fällt noch eine Besonderheit auf. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern. Es wurde gesagt, Boas ist der Löser. Und jetzt sagen die Frauen zu Noomi, gelobt sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat, dessen Name werde gerühmt in Israel, denn deine Schwiegertochter hat ihn geboren. Auf einmal ist nicht mehr Boas der Löser, sondern das kleine Kind. Das kleine Kind gibt Noomi Zukunft. Ich muss gerne gestehen, ich kann darin keinen Zufall sehen. Das war eine interessante Wendung unserer Geschichte. Und wenn Sie einen anderen Stammbaum vor Augen haben, wahrscheinlich kennen Sie nicht auswendig, aber vielleicht doch, dann heißt es in Matthäus 1, im Neuen Testament, Boas zeugte Obed mit der Ruth. Das heißt, die Linie geht von David weiter zu Josef und dann indirekt auch zu Jesus. In dieser Linie wird deutlich, dass der Weg auch von Noomi zu uns weitergeht. Das Kind wird der Noomi zum Löser. Es hilft ihr aus ihrer Not, aus ihrem Tod, schenkt ihr Zukunft. Ein Kind wird Knecht Gottes. Knecht Gottes. Und wenn Sie jetzt noch die Lesung im Ohr haben, großer Anspruch, ich weiß, dann haben Sie dort vom Knecht gehört. Obed. Im Jesaja-Buch gibt es Stellen, die vom Gottesknecht reden. Da ist es nicht verwunderlich, dass auch die Christenmenschen gerade in diesen Texten vom Gottesknecht Hinweise auf Christus gesehen haben. Der Knecht als Löser, Erlöser, ein Zeichen Gottes. Gott wird in seinem Sohn selber unser Erlöser, der für uns den Tod besiegt und uns Zukunft gibt. Also, das Buch Ruth weist vorwärts hin auf Jesus und der Stammbaum Jesu weist zurück zu Ruth. Beide hängen eng zusammen. Wer etwas von Jesus wissen will, wird zurückverwiesen auf das Buch Ruth. Und aus Sicht der Christen weist das Buch Ruth vorwärts auf Jesus Christus hin. Und Jesus, dessen Name heißt übersetzt, Gott hilft. Und das kann uns das Buch Ruth in allen vier Kapiteln zeigen. Wir wollen singen das Lied 651, die Strophen 1 bis 4.
Folgendes bekannt geben. Die Ausgangskollekte, ich habe es vorhin schon angedeutet, ist bestimmt für die Vereinte Evangelische Mission, und zwar hier für Afrika und Asien. Es geht dort um Klima- und Umweltschutz. Es heißt im Schreiben: Der Klimaschutz ist eine globale Herausforderung. Die Vereinte Evangelische Mission setzt sich für eine lebenswerte und gerechte Welt ein. Sie fördert Projekte zum Klimaschutz und zur nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen. Deutlich spüren Menschen weltweit die Auswirkungen des Klimawandels. Als Christen und Christinnen tragen wir gemeinsam die Verantwortung, sorgsam mit der uns anvertrauten Erde umzugehen. Wir fördern nachhaltige Landwirtschaft und innovative Projekte zum Klimaschutz, wie die Umstellung auf moderne landwirtschaftliche Anbaumethoden oder den Bau von Biogaseinlagen. Dafür also die Ausgangskollekte. Und wir sammeln weiterhin, wie üblich, für die Ukraine über den Diakonie-Katastrophenschutz. Zwei Termine habe ich hier stehen. Einmal am kommenden Freitag, 9. Mai, gibt es einen Abendmahlsgottesdienst für die Konfirmanden, Konfirmandinnen und ihre Eltern. Und am Sonntag, den 11. Mai, ist dann der Konfirmationsgottesdienst mit Kirsti Greyer. Sonst habe ich nichts. Gucken wir mal zu Susanne hin, die Achsel zuckt. Also mehr weiß ich nicht, und alles andere findet wie üblich statt. Wir wollen Fürbitte halten. Herr unser Gott, du hilfst uns Menschen durch dein Wort. Wir danken dir für dein Licht, für sein Licht in der ganzen Welt, dass es heute und in den kommenden Tagen auch das Licht unserer Wege bleiben. Hilf, dass dein Licht uns aufscheucht aus unserer oft so beruhigten Christlichkeit. Lass uns erkennen, wo du nahe bist. Gib, dass wir nicht verdrossen werden in dem, worin wir schwach sind und schwach bleiben, oder weil uns Menschen Mühe machen und zu tragen geben. Lass uns trotz allem, was wir nicht können, in unserem täglichen Tun deine Diener und Dienerinnen sein. Lass uns die Menschen nicht übersehen, in denen du so oft unerkannt an unserem Weg stehst. Und jetzt befehlen wir dir alle an, die dich brauchen, die Kranken und die Schwachen, aber auch die vermeintlich Gesunden und Starken, die, die keine Hoffnung mehr haben, und auch die, die dir nicht mehr vertrauen können, die, die keinen haben, der sie liebt, und keinen, den sie lieben können. Herr, erbarme dich. Komm du zu uns, komm du zu allen Menschen. Gemeinsam beten wir: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen gemeinsam singen das Lied 327, die Strophen 1 bis 3.
Thank you.
Ihnen allen eine gute Woche, in die wir jetzt gemeinsam gehen wollen mit der Bitte um den Segen Gottes. Und es segne und behüte uns Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.